Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen. Auch heute dürfen wir uns wieder freuen auf Geschichten aus der Feder des Regensburger Autors Rolf Stemmle. Die Stadttaube Gurletta Steinhöfel, die gefiederte Protagonistin liebenswerter, aber auch skurriler Abenteuergeschichten, hat heute einen Kriminalfall zu lösen. Es geht um den Toten unter der Pommesbude. Fritz Kornpick, bemitleidenswerter Täuberich aus Stadt am Hof, wurde leblos am Volksfestplatz aufgefunden. Ihr detektivischer Instinkt lenkt Gurletta in das Gelände der Regensburger Universität. Ihnen, liebe Hörer, jetzt also spannende Momente beim Zuhören. Es liest Christian Jungwirth.
Die Universität von Regensburg wurde in den 1960er Jahren aus Beton und Glas erbaut. Graue Gebäudequader in unterschiedlichen Größen lagern entlang exakt vermessener Linien um den Campus sowie eine weite Grünfläche. Sie ist hässlich, im Laufe der Jahrzehnte morbide geworden, aber sie ist ein charismatischer Ort. Pulsierendes, vielfältiges Studentenleben vereinigt sich hier ganz selbstverständlich mit der akribischen Analyse und genialen Neubewertung von komplexen Fachgebieten. Gurletta Steinhöfel und Frau Beinweber fragten sich bei Unitauben durch, bis sie endlich vor einem kleinen, gedrungenen Betonhäuschen landeten. Auf der Rückseite, in einem Hohlraum unter dem Dach, sollte sich das Nest von Bücher-Josef befinden. Sie trafen auf einen altersschwachen Täuberich. Dieser wunderte sich über den Besuch der beiden Damen. »Ihr sei der Vater von Josef«, erklärte er. Sein Sohn sei Magazin der Unibibliothek, in das man nur über einen Entlüftungsschacht gelangen könne. Die beiden Damen ließen sich den Einstieg zeigen, dann schlichen sie mit heftig klopfenden Herzen über ein schräg liegendes Rohr in die Tiefe. Sie gelangten in eine Halle. Hier drängten sich baumhohe Regalwände, vollgestopft mit Büchern. Auf einem aufgeschlagenen Wälzer lag eine Taube, die konzentriert mit dem Schnabel über die Seiten strich. »Sieht so ein Mörder aus?«, fragte sich Gurletta. Bücher-Josef fuhr auf. »He, haben Sie mich erschreckt?« »Entschuldigen Sie, wir möchten Sie kurz stören«, sagte Gurletta. Sie versuchte, ihre Nervosität zu verbergen. Bücher-Josef hörte interessiert zu. Die Damen erzählten vom Leichenfund und sie offenbarten, was sie über den Tod von Claudia Kornpick wussten. Dann fragten sie unverblümt, wie er sich die zeitliche Nähe der beiden Vorfälle erklären könne. Dabei beobachteten sie Bücher-Josef, wie durch eine Mikroskoplinse, um keine Reaktion zu übersehen, mit der er sich womöglich verriet. Doch anstatt nervös mit den Flügeln oder Beinen zu zucken, wurde Bücher-Josef nun sehr traurig. »Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Fritz Kornpick umgebracht habe. Sicher haben Sie irgendwelche Gerüchteerzähler auf die alberne Idee gebracht, ich könnte ein Verhältnis mit Claudia gehabt haben. Ganz sicher hatte ich das nicht. Ich bin eher der Typ Taubenweibchen-Versteher als ein Lover.« Gurletta und Frau Beinweber wechselten Blicke. Sie waren irritiert. Ohne Zweifel, wie ein Casanova sah er tatsächlich nicht aus. Bücher-Josef fuhr fort. Claudia war hochgradig unglücklich. Fritz Kornpick verlor, je länger sie verheiratet waren, den Bezug zur Realität. Er stritt mit Wetterhähnen und lief Spielzeugenten hinterher. Das ist inzwischen eine weit verbreitete Taubenkrankheit. Die Betroffenen können Tauben-Echtes und Mensch-Imitiertes nicht unterscheiden. Die wirren Zustände von Kornpick führten dazu, dass er Frau und Nest vernachlässigte und als Ehepartner untragbar wurde. Über eine gemeinsame Freundin kam Claudia zu mir, um sich Rat zu holen, nicht mehr und nicht weniger. Er schob ein Taschenbuch zu Gurletta und Frau Beinweber. Der Titel lautete »Genie und Wahnsinn«. Kornpick sei ein genialer Dichter gewesen, aber leider auch eine sehr kranke Taube, schloss Bücher-Josef. Gurletta und Frau Beinweber waren verblüfft. »Wo ist er gefunden worden?«, fragte Bücher-Josef nun. »Unter der Pommesbude beim Bierzelt«, sagte Gurletta. Bücher-Josef dachte nach. »Da haben wir's schon«, rief er endlich, »bestimmt an einem Montag.« »Ja«, bestätigte Frau Beinweber. »Am Sonntag ist Duldfrühschoppen der Schützengesellschaft.« Ja und? Gorletta wusste nichts damit zu kombinieren. Haben Sie schon mal die Spitze der Preisfahne der Schützengesellschaft gesehen? Sie nennen sich Weiße Taube e.V. Und auf der Spitze der Fahnenstange sitzt eine Taube aus Holz, weiß wie Schnee. Den Damen stockte der Atem. Bei sowas hat Kornpick regelmäßig den Verstand verloren. Aber uns fehlt der Mörder, warf Goletta ein. Am Sonntag ist wieder Frühschoppen, rief Frau Beinweber feurig. Goletta legte ihre Flügel auf die Rücken von Bücher-Josef und Frau Beinweber. Dazu gurrte sie die Anfangstakte von Manricos Kampflied aus Verdis Troubadour. Auch Bücher-Josef war bereit. Treffen wir uns am Sonntag bei der Pommesbude um 11. Um 11, als sich die drei bei der Pommesbude zusammenfanden, saßen nur etwa 10 Personen im reservierten Bereich vor dem Bierzelt. Die Preisfahne war noch nicht zu sehen. Nach und nach vergrößerte sich die Gruppe auf das Dreifache. Die Schützen in ihren traditionellen Trachten tranken Bier und bestellten Weißwürste. Und schließlich brachte ein stämmiger Bursche die Preisfahne. Auf der Spitze prangte ein anmutiges, schneeweißes Täubchen. Der Bursche lehnte die Fahne an einen Zeltmast und befestigte sie mit einem Seil. Plötzlich schoss Frittenkurt hervor. Er musste hinter einer Abfalltonne gelauert haben. Wie wahnsinnig jagte er hinauf zur Holztaube. Da die Figur keine Reaktion zeigte, geriet er in Hysterie. Er wollte sich auf die Holztaube setzen, rutschte jedoch immer wieder ab. Den drei Beobachtern bot sich zunächst ein albernes, allmählich aber besorgniserregendes Schauspiel. Aha, noch einer, stellte Bücher-Josef trocken fest. Goletta wusste plötzlich die Lösung. Wenn zwei mit dieser Krankheit zusammentreffen. Sie musste nicht weitersprechen. Die beiden anderen hatten die gleichen Gedanken. »Jetzt spiele ich den Nebenbuhler«, rief Bücher-Josef mutig und flog zu Frittenkurt. Dieser kreischte auf. Sein Flattern wurde zu panischem Prügeln. »Mir alleine gehört sie«, tobte er. Beide sanken herab und balgten sich am Boden. Frittenkurt trieb den erheblich schmächtigeren Bücher-Josef unter die Pommesbude. Dort schnappte er sich den Lederriemen, der noch immer beim rückwärtigen Reifen lag. Er ließ ihn wie ein Lasso über seinem Kopf kreisen. Bedrohlich näherte er sich seinem Gegner. Dieser schrie um Hilfe. Er hatte die Kontrolle über seinen Selbstversuch verloren. Goletta und Frau Beinweber hatten fassungslos zugesehen, aber jetzt griffen sie ein. Goletta packte eine herrenlose Plastikrose und attackierte damit Frittenkurt. Frau Beinweber zog einen leeren Eisbecher heran, den stülpte sie über seinen Kopf. Mit einem wilden Ausbruch befreite sich Frittenkurt aus der Beengung und floh zur Rückseite des Wagens. Dabei stolperte er über eine halbvolle Pommes-Tüte. Sein Versuch, hoch in die Luft zu steigen, scheiterte. Durch die vielen Pommes, die er während der vergangenen Tage verschlungen hatte, war er flugtüchtig geworden. Die drei konnten daher nochmals angreifen und seinen Kopf in den Eisbecher zwingen. Das Gekreische, das bei der Auseinandersetzung entstanden war, hatte den Ordnungsdienst alarmiert. Zwei dunkelgraue, muskulöse Tauben landeten. Nach einer kurzen Erörterung des Sachverhaltes wurde Frittenkurt mitgenommen, also der Taubenjustiz zugeführt. Bücher-Josef hatte inzwischen den Schreck, den ihm der Zweikampf eingejagt hatte, verdaut und seine Federn geordnet. Der Mord dürfte geklärt sein. Die Damen nickten und die drei bedauerten die tragische Lebensentwicklung von Frittenkurt. »Schauen Sie«, lächelte Bücher-Josef schließlich charmant, »da drüben liegt ein halber Krapfen.« Er deutete hinüber zur Kasse des Riesenrads. »Diese Belohnung haben wir uns jetzt verdient.« Die Damen gurrten entspannt und spazierten mit Bücher-Josef los. Der Prophezeite. In der Nacht war über Regensburg ein schweres Gewitter niedergegangen. Der Sturm hatte heftig an den Bäumen gerüttelt, auch an den Taubennestern, die in nur unzureichend geschützten Nischen steckten. Am Morgen war das regennasse Pflaster mit Blättern und kleinen Zweigen übersät. Unter den betroffenen Tauben herrschte Emsigkeit, denn die Statik und Befestigung der Nester musste überprüft und das Gefüge in Ordnung gebracht werden. Die Nachricht, dass eine besonders kräftige Böe ein Nest an der Dominikanerkirche zu Boden gerissen hatte, mit ihm die gesamte Brut, erregte die Gemüter. Noch viel mehr aber die Nachricht, dass dieses Unglück als Fingerzeig Gottes bezeichnet und vorhergesagt worden war, nämlich von einer sogenannten Wandertaube, einer Frau namens Henriette Hensel. Diese machte seit einer guten Woche Station in Regensburg, logierte bei einer betagten Taubendame in einem Speicher in der Silbernen Fischgasse und bot gegen hochwertige Futterportionen ihre Wahrsagerdienste an. Gorletta Steinhöfel hatte von ihr gehört, aber kein Interesse an dem Thema gefunden. Denn sie glaubte nicht an Wahrsagerei und meinte, für derartige Umtriebe unempfänglich zu sein. Sie lebte ja ein glückliches Leben und erwartete von der Zukunft nichts als schöne Tage inmitten ihrer Stadt und zur rechten Zeit ihren unvermeidlichen Tod. Dem sah sie mit aufgeklärter Gelassenheit entgegen. Am Bismarckplatz, ganz in der Nähe der Unglücksstelle, traf sie auf ihrem Erkundungsrundgang auf einige Artgenossen, die aufgeregt über den entsetzlichen Sturm, die zerstörten Eier und auch über die Prophezeiung debattierten. Plötzlich beschlich Gorletta eine diffuse Angst. Die Angst nämlich, die Zukunft könnte für sie eine Überraschung bereithalten, die sie sich gar nicht vorzustellen vermochte. Als sich eine unbekannte Taubendame damit brüstete, sie sei längst bei Henriette Hensel gewesen und sähe jetzt schlichtweg klarer, und die äußerst integre Frau Faltermeier kundtat, sie habe übermorgen einen Termin, fiel im Innersten von Gorletta der Entschluss, ebenfalls den Dienst der Wahrsagerin in Anspruch zu nehmen. Mit dem Gedanken, es werde ja zumindest nicht schädlich sein, wollte sie sich am Boden ihrer diesseits orientierten Weltsicht halten. Eine knappe Woche später schlüpfte Gorletta in den Speicher in der Silbernen Fischgasse. Als Zahlungsmittel hatte sie ein riesiges Croissantstück aus ihrer Lieblingsbäckerei besorgt. Henriette Hensel, eine vitale Taubenfrau in den besten Jahren, empfing sie mit fast banal anmutender Herzlichkeit, als sei Gorletta lediglich erschienen, um sich die Füße pediküren zu lassen. Als aber Frau Hensel schließlich ihre Flügel spannte und ihre orangefarbenen Augen zu leuchten begannen, entstand jene mystische Atmosphäre, die Gorletta erwartet hatte. Gorletta musste nun den rechten Fuß auf ein Seitentuch stellen. Frau Hensel beugte sich darüber und erglühte sogleich. »Warum sind Sie eigentlich unverheiratet?«, fragte sie. »Es gibt so viele eingleisige Taubenmänner«, antwortete Gorletta verwirrt, »zu denen hatte sie mich nie hingezogen. Und der eine, richtige, ist nie in mein Leben geflogen. Noch nicht.« Gorletta wurde nervös. Wartete also wirklich das große Glück auf sie? Basierte ihr Gefühl, nichts zu vermissen, auf Selbsttäuschung? Dann erforschte Frau Hensel nochmals Gorlettas Fuß. »An der Ulrichskirche werden Sie ihm begegnen«, verkündete sie mit fester Stimme, »schon morgen um 10 Uhr. Wenn Sie diese Chance verstreichen lassen, werden Sie den Rest Ihres Lebens an diesem Versäumnis leiden.« »Es wird ja zumindest nicht schädlich sein«, dachte Gorletta, um sich weiter am Boden zu halten, und beschloss, den Spruch zu befolgen. Dennoch saß sie am folgenden Morgen lange an der Luke vor ihrer Wohnung. Sie zögerte. Ihren roten Sonnenhut hatte sie im Inneren gelassen. Sie wollte, würde sie tatsächlich zur Ulrichskirche fliegen, so unscheinbar wie möglich wirken. Wer wartete dort? Am Ende der neunmal kluge Herr Obermüller, der sich von seiner Frau trennen will? Oder der psychisch verwirrte Walter Sack? Wie sollte sie überhaupt erkennen, dass einer der Täuberiche, die sie dort antreffen würde, für sie, Gorletta Steinhöfel, vorgesehen war? Die Zeiger der Rathausuhr standen bereits auf 9:55. Jetzt plötzlich verdrängte sie alle Zweifelgedanken und eilte los. Sie wollte keinesfalls zu spät kommen. Der Platz vor der Ulrichskirche, dem wuchtigen Sakralbau unmittelbar neben dem Dom, war überraschend taubenleer. Nicht eine einzige ging spazieren oder suchte in den Pflasterritzen nach Essbarem. Selbst auf dem Dach saß niemand. Endlich landete ein Artgenosse auf einem Torpfosten. Gorletta fuhr der Schreck in die Federn. Es war der Schlamminger Fred. Ausgerechnet der Schlamminger Fred, dieser ungepflegte Herumtreiber. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Sollte er wirklich der Vorherbestimmte sein, dann wollte sich Goletta gegen ihr Schicksal stellen. Gott sei Dank bemerkte er sie nicht, und Gott sei Dank schoss er gleich wieder davon. Dann hörte sie ein Flattern, direkt über sich, aber in großer Höhe. Sie blickte die Fassade empor und entdeckte einen Täuberich, der vor dem runden, gegliederten Fenster über dem Portal auf- und abstieg. Vermutlich hatte er bislang stillgesessen. Sein dunkles Gefieder hob sich kaum ab vom Gemäuer. Schließlich landete er auf dem Boden, einen Meter neben Goletta. Ihr Herz schlug heftig. »Oh«, rief er, »ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt.« »Nein, nein«, haspelte Goletta. Der Herr in der zweiten Lebenshälfte machte einen äußerst sympathischen Eindruck, was ihren Blutdruck weiter anschwellen ließ. »Ich habe mir nur das Rosenfenster etwas genauer angesehen. Sie müssen wissen, ich schwärme für Architekturgeschichte und befinde mich gerade in einer romanischen Phase. Die Ulrichskirche geht aber schon deutlich ins Frühgotische.« »Das ist ja interessant«, entfuhr es Goletta. »Und welchen Stil schätzen Sie am meisten?« »Den italienischen.« Etwas anderes fiel ihr nicht ein. »Den italienischen? So, so. Ja, ich, weil meine Vorfahren, sie stammen aus Verona, und daher fühle ich mich diesem Stil besonders verbunden.« Der Mann schmunzelte. »Na, dann sind Sie ja in Regensburg gut aufgehoben.« »Aber das Italienische ist ja im eigentlichen Sinne kein Architekturstil.« »Ich bewohne einen Patrizierturm«, erklärte Goletta. Sie hatte das Bedürfnis, ihren Wert deutlicher erkennbar zu machen, den goldenen Turm. Der Mann fuhr unbeeindruckt fort. »Wissen Sie, am Romanischen liebe ich die klare, schlichte Linie. Es ist natürlich schwierig, ins Innere der Gebäude zu gelangen. Die Museumswärter und Mesner sind üble Taubenhasser. Aber sehen Sie doch das wundervolle, zweifach gestufte Westportal und die attisch profilierte Basis.« Goletta nickte beeindruckt. »Das Romanische, ja, das habe ich wohl bislang eher vernachlässigt. Da entgeht Ihnen Wesentliches. Gestern habe ich St. Emmeram besichtigt. Jetzt wollte ich hinüber zur Jakobskirche.« »Wie schön«, schoss es aus Goletta. Und jetzt sprach der Kunstsinnige tatsächlich den ersehnten Satz: »Kommen Sie doch mit.« Goletta strahlte. »Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Martin Schade.« Sie wechselten also zur Jakobskirche. Das berühmte Schottenportal, das mit seinen vielen Steinfiguren nur unvollständig entschlüsselbare Geschichten erzählt, wird mit einem modernen, gläsernen Vorbau gegen Abgase geschützt. Gewollter Nebeneffekt dieses Gehäuses ist die Aussperrung aller Tauben. Doch Touristen, die in der Glastür verharren, während sie ihre Stadtführer oder Kameraeinstellungen studieren, sind den wissensdurstigen Federtieren ungewollt behilflich. So gelangten auch Goletta und Martin Schade unmittelbar vor das imposante Kunstdenkmal. Ausführlich erläuterte der Romantikfreund den Symbolgehalt der Darstellungen. Goletta hörte aufmerksam zu, warf aber immer wieder einen Blick auf den Herrn mit Reiseführer in der Glastür. Sie wollte mit ihrem Begleiter nicht eingeschlossen werden, auch wenn die Stimme der Wahrsagerin Henriette Hensel in ihrem Kopf zu intimer Zweisamkeit riet. Als der Herr davonging und die Tür zuschlug, erschrak sie fürchterlich. Sie konnte ihr Unwohlsein nur mühsam verbergen. Dann jedoch, als Martin Schade zu Ende erklärt hatte, strömte eine Schulklasse in die Vorhalle und die Lehrerin trieb die beiden Eindringlinge sofort auf menschentypisch unflätige Weise auf die Straße. »Jetzt sind wir fit und voller Tatendrang für unser nächstes Objekt«, sprach Schade. Goletta lauschte gespannt und fühlte sich geschmeichelt, dass der liebenswürdige Kunstfreund den Tag weiterhin mit ihr verbringen wollte. Er hatte also in ihr eine würdige Begleiterin entdeckt. »Burgruine Donaustauf«, verkündete er. Goletta schluckte. Das bedeutete eine lange Flugstrecke. Aber sie wollte sich keine Blöße geben und ihre beschränkte Kondition zur Sprache bringen. Womöglich würde er sie dann stehen lassen. Begeistert fuhr Martin Schade fort. »Aus den Resten lässt sich angeblich die zeitliche Nähe zur Entstehung von St. Emmeram deutlich ablesen.« Goletta hatte mit einem Fiasko gerechnet, doch sie war bald erstaunt, wie zuverlässig sie ihre Flügel weit in den Osten trugen. Erschöpft, aber mit aufgetanktem Herzen landete sie auf dem Gemäuer der einst bischöflichen Burg. Neben ihr Martin, mit dem sie sich inzwischen duzte. Sofort flatterte dieser zu den Resten der Kapelle, lotste Goletta an seine Seite und begann wiederum mit detailverliebten Erklärungen. Danach hüpfte er scheinbar ziellos durch die Ruine. Er wollte die Atmosphäre des Bauwerkes verinnerlichen, erklärte er. »Ein Zeugnis der Romanik müssen wir heute noch schaffen«, sprach er endlich, »St. Georg in Schloss Prüfening.« Er ging offenbar ganz selbstverständlich davon aus, dass sich Goletta anschließen würde. Jedenfalls hob er schwungvoll von einer Säule ab, ohne darauf zu achten, ob seine Begleiterin folgte. Natürlich folgte Goletta. Sie wollte ja weder auf der Burgruine übernachten, noch Martin aus den Augen verlieren. Und wenn sie schon den weiten Weg zurück nach Regensburg bewältigen musste, spielte es keine große Rolle mehr, auch noch bis Prüfening zu fliegen. Wenigstens sollte die Schlosskirche heute das letzte Ziel sein. Vom morgigen Tag hatte sie keine Vorstellung. Hat man seinen idealen Partner gefunden, ist die Frage nach dem Morgen müßig, weil sich eine glückliche Zukunft dann ja automatisch einstellt. Davon war Goletta überzeugt. Martin Schade jubelte, als sie vor der Kirche St. Georg im Hof des Prüfeninger Schlosses ankamen. »Das Tor ist offen, wir können hinein.« Gorlettas Landung war ihr ein Niederstürzen, denn ein kontrolliertes Aufsetzen. Die Besichtigungstour hatte all ihre Kräfte geraubt. Dass sie den romanischen Kirchenbau von innen kennenlernen durfte, versetzte sie kein bisschen in Begeisterung. Sogar ihre vorherige Furcht, dass sie mit Martin eingeschlossen werden könnte, blieb aus. Sie dachte und fühlte gar nichts mehr. »Wir müssen zum Querschiff, unbedingt«, rief Martin, während er über die Schwelle sprang. Majestätisch wie der Bischof bei einem festlichen Einzug marschierte er auf dem Mittelgang Richtung Altar. Nach wenigen Metern erregten die Säulen des Bogenganges auf der rechten Seite seine Aufmerksamkeit. »Schau dir das an!« Goletta mühte sich, Anschluss zu halten, und guckte mit kleinen Augen hinauf. »Wahnsinn! Diese wundervoll gearbeiteten Säulen!« Merkte die Gestalt. Wir werden morgen die Emmeramskirche besichtigen und einen Vergleich mit den Stützen der Wolfgangskrypta anstellen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind diese etwas schlanker, stehen aber auf erheblich breiteren Basen. Goletta dachte nur noch an Schlaf. Dann geschah es. Martin umflatterte gerade eine Säule, als das Eingangstor ins Schloss fiel. Nicht nur das, der Schlüssel wurde umgedreht. Martin reagierte gelassen. »Keine Panik, das ist mir schon öfter passiert. Am nächsten Morgen sperren diese ignoranten Mesner immer wieder auf.« Goletta verzog sich sofort unter eine Sitzbank. Martin flatterte noch eine Weile umher. Als er wegen Dunkelheit keine architektonischen Besonderheiten mehr erkennen konnte, setzte er sich neben sie. Goletta wusste nicht, was sie hoffen sollte. Irgendwie wäre es ihr lieber gewesen, wenn er weiter doziert hätte. Doch nun schwieg er, drängte sie sanft tiefer in eine Ecke und legte schließlich einen Flügel auf ihren Rücken. Sie hielt still und Martin begann leise von seiner Kindheit zu erzählen. Aber schon nach wenigen Sätzen verlor sich ihre Geistesgegenwart. Die Morgensonne brachte eine Heiligenfigur zum Leuchten. Davon erwachte Goletta. Martin hatte irgendwann seinen Flügel eingezogen und schlief an ihrer Seite. »Seit ich ihn getroffen habe, ist keine Melodie durch meinen Kopf geflossen«, dachte sie plötzlich. Sie horchte in sich hinein und auch jetzt wollte keine italienische Opernaria klingen. »Ich muss hier weg, egal was Henriette Hänsel prophezeit hat, ich muss hier weg.« Sie kroch aus der Ecke unter der Sitzbank und lief zum Mittelgang. Auch beim Kirchentor war es hell. Der Mesner ließ bereits frische Morgenluft in den stickigen, romanikhaltigen Kirchenraum strömen. Goletta nahm Anlauf und schon trugen sie ihre Flügel ins Freie. Wenige Stunden später wartete sie auf einer Mauer im Vorhof von St. Emmeram. Voller Wehmut. Sie gurrte die Arie der Leonora aus Verdis, die Macht des Schicksals, die diese kurz vor ihrem Eintritt ins Kloster singt. Wie vermutet kam bald Martin Schade angeflogen. Goletta saß so versteckt, dass er sie nicht bemerken konnte. Noch einmal wollte sie ihn sehen. Würde er sie suchen hier am nächsten Besichtigungsort? Und Goletta, würde sie einen weiteren Tag mit ihm erleben wollen? Martin Schade ging ungeduldig vor dem geschlossenen Kirchenportal auf und ab. Offenbar wartete er auf eine günstige Einstiegsgelegenheit. Er kam mit einer Taubenfrau ins Gespräch, die im Rasen nach Würmern Ausschau hielt. Goletta kannte sie, Rosi Schobermeister. Ein niveauloses Ding, wie Goletta fand. Als sich für einen Augenblick das Tor öffnete, hüpften beide ins Innere. »Viel Spaß in der Wolfgangskrypta«, spottete Goletta geschmerzt. Jetzt konnte sie sich frei im Vorhof bewegen. Sie betrachtete die unzähligen Tafeln an den Mauern und traf dabei auf Herrn Eicher, einen äußerst seriösen, belesenen und verehelichten Taubenmann. Dieser kannte sämtliche Heiligenlegenden. Sie ließ sich die Lebensgeschichte und das Martyrium des heiligen Emmeram erzählen. Dann flog sie zum Kohlenmarkt. Am Brunnen saß ein Straßenmusikant mit einem Cello. Sie freute sich über sein wunderschönes Spiel. Lange, sehr lange hörte sie zu.
Rolf Stemmle, Goletta Steinhöfel. Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie dorthin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20er Nachrichten in BR Heimat lesen.